Hallo meine Lieben, hier ist Eva wieder bei der Reise zurück zum Glück. Es heißt irgendwie immer noch so, ich kümmere mich jetzt erstmal lieber um die Inhalte als um die Form. In meinem Leben ist gerade so viel passiert, so viel los, dass es sich irgendwie nicht ergibt, das Ganze hier neu zu gestalten, aber immerhin die Inhalte der Folgen kann ich gestalten und das mache ich jetzt. Heute möchte ich eine Folge euch präsentieren zum Thema Meditation und inwiefern Meditation die Hölle auf Erden sein kann und genauso gut eben aber auch das Tor zum Himmel oder das Tor zum Glück. Also wenn Hölle, dann gibt es auch Himmel. Ich wünsche euch mit dieser Folge ganz viel Spaß. Es ist bei Meditation so viel, was man nicht verstehen kann, was man beschreiben kann, was man aber einfach erleben muss. Deswegen wird es an der einen oder anderen Stelle einfach den Hinweis geben, probier es aus und sieh selbst, ob das stimmt, was ich sage. Aber das gilt ja wahrscheinlich einfach bei allen Dingen, die alle Menschen sagen, wenn man es glaubt, dann muss man es ausprobieren und dann weiß man es erst. In diesem Sinne, viel Spaß auf der anderen Seite der Musik und ja, genießt die Stille der Meditation für euch oder genießt das Zuhören vom Podcast. Beides kann euch zur Erleuchtung führen. Willkommen, Lieben. Also, es soll um die Meditation gehen. Ich habe, wie viele andere wahrscheinlich auch, in dieser Corona-Zeit irgendwie neu denken müssen, überlegen müssen, was mache ich jetzt, wie kann ich jetzt mich um mich selber kümmern und mein Glück finden, wenn auf einmal Homeschooling angesagt ist, wenn auf einmal Räume umgestaltet werden müssen zu Homeoffices, wenn alles auf einmal auf den Kopf gestellt ist. Aber was erzähle ich euch Neues? Das ist nicht neu, das kennt ihr ja alle schon. Für mich war es halt so, dass ich gemerkt habe, endlich, ich weiß nicht, ob ich die Folge gesendet habe oder ob ich sie dann doch gelöscht habe, endlich sind mal alle an der gleichen Stelle. Endlich sind mal nicht nur Leute, die man ausgesucht hat und die im gleichen Freundeskreis sind, mit einem Thema dran, sondern alle sind mit dem gleichen Thema dran. Und dann auch noch gleich wirklich alle Menschen. Also nicht nur Menschen, die in den Grenzen eines Landes oder Menschen in einem kulturellen Rahmen, sondern alle Menschen, egal welche Kultur, egal welche Herkunft oder wo sie leben oder was sie tun oder wer sie sind. Dieser Virus macht alle gleich. Also es ist halt wirklich ein Gefühl gewesen von, Mensch, jetzt sind wir alle mal in einem Boot und wir begreifen auch langsam, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wenn etwas uns dieser Virus lehren kann, dann doch das, oder nicht? Und das war relativ am Anfang der Corona-Krise, dass um mich herum viele Leute, zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwie sehr aufgeregt waren, sehr viel Angst hatten, sehr viel Aktionismus hervorbrachten. Aber auch durch die Medien kam das zu mir, zu euch bestimmt auch. Und den Aktionismus und das alles gibt es auch immer noch. Und nicht nur Aktion im Sinne von, es bringt was, das bringt uns vorwärts, sondern auch Aktionismus im Sinne von tun, um etwas zu tun, um nicht ruhig zu sein, aber nicht notwendigerweise zielgerichtet. Also Aktionismus ist manchmal eben das, was man einfach nur tut, damit man nicht abwarten muss, damit es einem nicht schlecht geht, sondern damit man sich ablenken kann. In diesem Sinne möchte ich Aktion und Aktionismus verwenden, nur damit ihr das versteht. Also ich habe viel davon wahrgenommen, auch in mir. Ich hatte auch ganz viel, ich muss jetzt hier und ich muss jetzt da, wir müssen das Haus vorbereiten, wir müssen irgendwas machen und wir müssen, die Kinder, was machen wir jetzt mit den ganzen Kindern, die hier irgendwie zu Hause auf einmal hocken, statt in der Betreuung. Da war ganz viel Aufregung, aber während ich bei vielen beobachtet habe, dass die dann auf einmal auf den ganz, ganz neuen Gedanken kommen, dass man mal was ändern muss, war das bei mir erstmal so ein Gefühl von beruhigend. Endlich fangen die anderen auch mal an zu denken, dass das Leben so nicht weitergehen kann. Da ging es wahrscheinlich auch vielen so. Das Gefühl, dass endlich mal ein globales Wahrnehmen stattfindet von wir sind eine Menschheit, wir sind alle den gleichen Gesetzen unterworfen, wir hängen alle mit drin. Dieses, das war irgendwie neu und das habe ich als besonders befreiend empfunden oder als besonders beruhigend tatsächlich. Also ich war gleichzeitig auf einer Ebene ein bisschen aufgeregt und auf einer anderen Ebene eher ruhig auf einmal, weil eben diese große Kiste jetzt aufgemacht wurde, dass wir durch die Brille der Menschheit schauen dürfen. Und dahin, zu dieser Ruhe, hat es mich immer wieder gezogen. Und was ich für mich gefunden habe, ist nicht nur Yoga-Asana, also diese Bewegung und Übung, die man in Yoga macht, diese Körperübung, sondern halt vor allem Meditation. Und wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe verschiedene Meditationen kennengelernt. Ich habe geführte Audiomeditationen mir aufs Ohr getan und mich hingesetzt. Aber die meiste Zeit, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich einfach für mich da gesessen und habe etwas praktiziert, was man Vipassana nennt. Und das ist ja tatsächlich eine alte Tradition, die der Buddha gelehrt hat. Also ne, dieser Gautama Siddhartha oder andersrum Siddhartha Gautama, der tatsächlich den Menschen beigebracht hat, zu sitzen und ihre Gedanken und ihre Gefühle einfach nur wahrzunehmen. Und die Übung besteht darin, einen kleinen Abstand zu bekommen und sich dessen gewahr zu werden, wie es auch Eckhart Tolle so wunderbar formuliert: Ich bin gar nicht die Gedanken, sondern wenn ich weiß, dass ich denke, dann bin ich die Instanz, die weiß. Dann bin ich die Instanz, die wahrnimmt, dass Denken passiert. Genauso bin ich nicht meine Gefühle, sondern ich bin anscheinend die Instanz, die wahrnimmt, dass meine Gefühle passieren. Und das nicht nur im Nachhinein, dass ich erkenne, aha, das war ein Gedanke, sondern tatsächlich ist es möglich, während die Gedanken passieren, das Gewahrsein zu haben und sich dessen bewusst zu sein, dass Gedanken passieren, während sie passieren. Und genauso mit Gefühlen und genauso mit körperlichen Empfindungen. Um dahin zu kommen, gibt es halt diese Übung, die sich Vipassana nennt. Und das heißt einfach nur so viel wie in sich sein und beobachten. Oder in der Praxis heißt es dann eben benennen. Benennen, ich sitze, benennen, ich atme ein, ich atme aus oder mein Bauchdecke hebt sich und senkt sich. Also sowas wie heben und senken. Ich habe in den letzten Wochen ab und zu mal einen buddhistischen Tempel besucht, den ich als sehr, sehr wunderbaren Ort empfinde. Wer sich dafür interessiert, der kann mal in die Beschreibung von dem Podcast schauen. Da gebe ich euch einen Link dazu, zu diesem Tempel. Das ist ein ganz kleiner Ort. Ein Theravada-Buddhismus-Tempel. Ein Theravada-buddhistischer Tempel. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt sagt. Die deutsche Sprache ist da mir gerade ganz nicht ganz nah. Jedenfalls bin ich da gewesen das ein oder andere Mal und habe eine kleine Anleitung oder den Anfang einer kleinen Anleitung bekommen ins Vipassana, in dieser Tradition, die laut Eigenaussage seit die Buddha existiert und von den Mönchen wortwörtlich auswendig gelernt wird und weitergegeben wird. Also die komplette Lehre des Buddha wird im Theravada-Buddhismus auswendig gelernt von den Mönchen und dann weitergegeben an die nächsten Generationen Mönche. Und das seit dem Buddha ununterbrochen. Das ist eine ganz schön lange Zeit und sie haben es auch aufgeschrieben, aber sie lernt trotzdem auswendig. Es ist eine spannende Geschichte, nur so nebenbei. Dort war ich und habe eine kleine Anleitung bekommen für Vipassana. Und man kann gehen, man kann sitzen, man kann liegen, aber das Einfachste für mich ist irgendwie das Sitzen in einer Schneidersitz- oder angenehmen Sitzposition auf einem Kissen auf dem Boden, geschlossene Augen. Und dann eben geht es darum, und das ist die kleine Anleitung, die ich bekommen habe, einfach nur zu beobachten, was passiert und es quasi nicht zu verbieten. Also es geht nicht darum, die Gedanken wegzuschicken, es geht nicht darum, die Gedanken oder Emotionen nicht haben zu wollen, sondern es geht einzig und allein darum, sich dessen bewusst zu werden, dass sie passieren. Und immer wenn es gelingt, immer wenn ich in das Bewusstsein falle, ist meine Aufgabe zu benennen, was mir bewusst geworden ist. Dann sage ich mir also innerlich denken oder fühlen oder auch sowas wie hören, riechen oder wenn der Fuß einschläft oder irgendwas unangenehm wird, dann sage ich Schmerz im Körper, denn das ist es, worauf es meist hinausläuft. Wenn etwas im Körper passiert, das ist unangenehm und schmerzt, dann kann ich mir all diese Sachen, derer ich mir bewusst werde, benennen. Und damit ich diesen kleinen Abstand bekomme und realisiere, ah, ich bin nicht der Schmerz, ich bin nicht der Fuß, sondern ich bin die Instanz, die wahrnimmt, dass es einen Fuß gibt und dass der schmerzt, damit das gelingt, wiederholt man dieses Benennen eben dreimal. Man sagt also nicht, ah, ich denke, sondern denken, denken, denken. Genauso hören, hören, hören. Genauso Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das ist im Prinzip die Anleitung. Dann gibt es noch so ein paar Details, was man dazu wissen kann, was einem dann hilft, Dinge einzusortieren, wenn sie denn auftauchen. Aber im Grunde genommen ist das der Anfang für Vipassana. Also für alle, die es interessiert, die da einsteigen wollen, wäre das ein Anfang, um sich mal da rein zu versetzen. Und im Grunde genommen wäre das alles, was man braucht, um die Erleuchtung zu erlangen. Und es ist auch hilfreich, wenn man ja den Verstand schon mal hat, dass man noch ein paar andere Sachen versteht. Denn wenn jetzt zum Beispiel in der Meditation ein paar Sachen auftauchen, die man noch nicht benennen kann, dann ist es immerhin gut, ein Konzept davon zu haben, was man abgleichen kann, damit man es schneller erkennt und benennen kann. Aber das ist sozusagen dann das, was man lernt, während man Vipassana macht und auch lernt von einem Mönch oder aus einem Buch oder keine Ahnung, von wo man das denn lernen kann. Es gibt viele, viele Orte und Möglichkeiten. Jetzt ist diese Folge eigentlich nicht nur eine reine Reklame für Vipassana und Meditation, sondern ist es eigentlich, war das der Gedanke, mit euch zu teilen, dass es mehrere Aspekte dazu gibt, die ich erlebt habe und die ich mit euch unbedingt teilen will, weil dieses Vipassana oder dieses den Abstand zu haben zu den eigenen Gedanken, einen ganz, ganz kleinen Abstand, man braucht keine große Distanz. Das Einzige, was man, also diesen Abstand, den ich meine, damit meine ich dieses Gewahrsein oder dieses Bewusstsein, aha, ich habe Gedanken oder Gedanken passieren oder Gefühle passieren, Schmerz passiert, genervt sein passiert, müde sein passiert, all diese Sachen können passieren, aber ich bin das Gewahrsein, was, oder diese Achtsamkeit, sagt man ja auch, oder dieses Bewusstsein. Ich bin das Bewusstsein und in mir passiert all das. Davon möchte ich euch irgendwie überzeugen, dass es sich lohnt, dahin zu gehen und das zu erleben. Und zwar das eine, was man erleben kann, ist zum Beispiel, dass es alles auf einmal leicht ist, dass die Gedanken, die vorher eine große Macht über mich hatten und die dazu geführt haben, dass ich mich dann in irgendwelche Gedankenkreise verstrickt habe und mich deswegen irgendwie gefühlt habe, dass diese Macht der Gedanken nur deswegen so groß ist, weil wir ihnen immer folgen. Und dass die Macht der Gedanken nur dann unterbrochen wird, wenn wir einfach bewusst sind und entscheiden, ob wir den Gedanken wirklich folgen wollen. Und die meiste Zeit, ganz ehrlich, ist es keine gute Idee, den Gedanken zu folgen, weil die einfach passieren. Die passieren einfach und die ziehen wie Wolken weiter. Wenn wir allerdings einsteigen und uns hineinsaugen lassen in die Energie der Gedanken, dann kann alles Mögliche passieren. Da kann es wunderbar werden und wir erinnern irgendwas ganz Schönes oder es zieht uns ganz runter oder es macht uns verwirrt oder wütend oder alles kann passieren. Und wir sind dem ausgesetzt, weil wir nicht entscheiden, ob wir diesen Gedanken weiterverfolgen wollen oder nicht. Aber an den Punkt zu kommen, ob wir auf dieses Rollercoaster-Ride, ob wir dieses emotionale und gedankliche Hoch und Runter, ob wir das wollen oder nicht, darüber haben wir ja im allgemeinen Fall gar keine Entscheidungsgewalt. Wir haben nicht das, was ich freien Willen nennen möchte, um zu entscheiden, will ich diesen Gedanken weiterdenken oder nicht. Und deswegen, genau deswegen ist Vipassana die Möglichkeit, zu erleben, wie es ist, wenn die Gedanken einfach nur benannt werden als das, was sie sind, nämlich Gedanken und die Entscheidung für diese Weile, halbe Stunde, 10 Minuten, 20 Minuten, wie lange auch immer das ist, 2 Stunden, ach, das kann so göttlich sein, diese 2 Stunden nicht denken zu müssen, sondern einfach denken passiert, aha, denken passiert, was kommt jetzt? Einfach nur in diesem Zustand, in sich immer wieder in diesen Zustand hineinfallen zu lassen, weg von diesen Gedanken, die mich irgendwo hinziehen, weg von den Emotionen, die mich irgendwo hinziehen, weg von dem Schmerz in dem linken Fuß, der einschläft, weg von der Fliege, die auf mir rumkrabbelt und mich furchtbar kitzelt, weg von, es ist aber noch nicht mal ein Weg von, es ist ja, gleichzeitig darf es kitzeln und es darf auch gleichzeitig wehtun und sich traurig oder wütend oder irgendwas anfühlen und die Gedanken dürfen so und so sein. Ich muss da nicht mal vorwegrennen. Ich darf alles erlauben. Und in dem Moment, wo ich bewusst entscheide, aha, ich will alles erlauben, was sowieso passiert, nur für diese kleine Weile. Ich will alles erlauben, was passiert in mir, in meiner Wahrnehmung. Und das Einzige, was ich tue, ist benennen. Und wenn ich merke, ich bin wieder reingezogen worden in die Gedanken, in dem Moment weiß ich ja, ich kann es benennen und dann benenne ich es und dann bin ich nicht mehr in diesem Sog drin. Alleine das mal erlebt zu haben und zu wissen, dass es möglich ist, das ist lebensverändernd. Und das sage ich jetzt nicht leicht hin, sondern ich habe das auch in einem Gespräch gestern Abend so formuliert. Und das ist vor allem deswegen lebensverändernd, weil wir unser ganzes Leben durch unsere Gedanken und Gefühle und durch unseren Körper wahrnehmen. Unser ganzes Leben kommt zu uns und ist nur deswegen erfahrbar, weil wir einen Körper haben, weil wir Gedanken haben, weil wir Emotionen haben. Nur deswegen haben wir ein Leben in dieser Welt. Und wenn wir an einem Punkt sind, an dem wir entscheiden können, ob wir den Gedanken folgen wollen oder nicht, ob wir den Emotionen folgen wollen oder nicht und ob wir diesen körperlichen Impulsen folgen wollen oder nicht, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir die Entscheidung darüber treffen, einfach das ziehen zu lassen und mal nicht drauf einzusteigen, wenn wir stärker sind als die Macht der eigenen Impulse und Triebe, wenn wir stärker sind als die Macht der eigenen Gedanken, die uns irgendwo hinziehen und wenn wir stärker sind als die Gefühle, die uns irgendwo hinziehen. Und zwar nicht, weil wir die übermannen und kontrollieren, sondern weil wir einfach nur entscheiden, wir wollen uns jetzt da mal nicht hinziehen lassen für eine kleine Weile. Wenn wir das können, dann können wir darüber entscheiden, wie unser Leben ist. Darin liegt der freie Wille, darin liegt unser Bewusstsein, diese gesamte, das Konzept von Achtsamkeit. Alles deutet genau darauf hin, wenn du achtsam bist mit dir selber, mit dem, was in dir drin passiert, dann hast du die Auswahl, durch welche Augen du in die Welt schauen willst, durch welche Gedanken du das interpretieren willst, was passiert. Willst du diese Welt wahrnehmen durch düstere Gedanken und negative Gefühle oder willst du die Welt wahrnehmen durch positive Gedanken und positive Gefühle? Das klingt anmaßend und absolut unwahr, aber es ist immer deine Wahl, wie deine Welt sich anfühlt und wie deine Gedanken sind, die dazu gehören und wie es auch deinem Körper geht. Letzten Endes ist es deine Entscheidung, welchen Weg du verfolgen willst in deinem Kopf, in deinem Gedanken, in diesem einen Moment. Es geht nicht darum, nächste Woche, morgen, heute Abend, in einer Stunde. Es geht nicht mal darum, gleich, wenn der Podcast vorbei ist, sondern jetzt in diesem Moment. Der Gedanke, den du gerade denkst, das Gefühl, was in deinem Körper gerade ist, ist das etwas, was du willst oder nicht? Das ist die Entscheidung. Und wenn du es willst, dann steig ein in diese Energie und erfahre sie und erlebe sie. Und wenn du es nicht willst, und das ist die Hürde, an der Menschen jede Sekunde neu scheitern, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das Scheitern passiert genau da, wo wir denken, wenn wir etwas nicht wollen, dann müssen wir es wegschieben, dann müssen wir etwas dagegen machen. Die Wahrheit ist, das Einzige, also der ganze Aktionismus, dieses ganze, den Gedanken will ich nicht, jetzt denke ich was anderes, ich lenke mich ab, ich mache dies, ich mache das, ich mache einen Kopfstand. Das ist alles schon zu viel und deswegen falsch, weil es mich wieder an den Gedanken fesselt, den ich nicht denken will. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Plupp, was habt ihr im Kopf vor eurem Auge? Einen rosa Elefanten. So funktioniert der Verstand. Wir scheitern daran, dass wir etwas nicht wollen, was schon da ist. Wir scheitern an der Realität. Wenn wir etwas nicht haben wollen, dann müssen wir einfach nur auf den Zug nicht aufspringen. Wir müssen den Gedanken einfach nicht weiter verfolgen. Das Gefühl einfach lassen, wie es ist und nicht weiter einsteigen. Das heißt aber auch nicht, dass das Gefühl dann sofort weggeht oder dass der Gedanke sofort weggeht. Der kann dann noch eine halbe Stunde im Kopf rumschwirren. Und das Gefühl kann dann auch noch 2 Tage in meinem Körper sein. Und ich kann mich jedes Mal, wenn ich es wahrnehme, wieder entscheiden und sagen, es ist da und ich füttere es nicht mit meiner Energie. Es hat seine eigene Energie, es wird sich irgendwann leerlaufen und totlaufen und dann ist das Gefühl zu Ende gefühlt. Aber wenn ich dem jetzt wenn ich da jetzt nichts weiter reintue in meine negativen Gedanken über die Leute da draußen, wenn ich die einfach nur nicht füttere, dann haben die keinen Nahrungsgrund, wie sagt man das? Dann können die nicht wachsen. Das heißt, ich erschaffe, oh mein Gott, das ist wahr, ich erschaffe meine Welt. Nicht ich erschaffe die Welt da draußen, ich erschaffe, wie ich die Welt wahrnehme, ich erschaffe meine Welt hier drin. Meine Welt hier drin ist ein Abbild von der Welt da draußen. Die Frage ist, durch welche Augen sehe ich die Welt? Wie nehme ich sie wahr? Und dann kann zum Beispiel eine Geschichte, die vormals so aussah, ganz anders aussehen. Ein Beispiel. Da war ein Mann, der hatte ein kleines Fahrrädchen in der Hand, weil das musste er tragen, weil seine Tochter nicht mehr Fahrrad fahren wollte. Also auf dem Rückweg vom Spielplatz, Fahrrad in der Hand, Kind läuft nebendran. Auf einmal ist dieser Vater, der ein bisschen genervt davon ist, dass er dieses Fahrrad tragen muss und es ist warm und da, nimmt er dieses Fahrrad und haut das mit vollem Schwung diesem kleinen Mädchen vor den Bauch. Das Mädchen erschrickt und wird natürlich von diesem Schwung umgehauen und sitzt auf seinem Hintern. Fängt furchtbar an zu schreien und zu weinen. Ja, das war mein Mann und meine Tochter und ich bin hinten dran gelaufen und habe das gesehen. Und wenn ich das so ohne Kontext erzähle, dann gehen die Gedanken wild los. Dann machen die Gedanken in eurem Kopf jetzt irgendwas. Warum hat er dieses Kind geschlagen? War der so wütend, dass er das Fahrrad tragen musste, dass er ihr das diesem kleinen Kind das vor den Bauch geschlagen hat? Was ist das da? Was ist das? Was erzählst du mir da gerade für eine Geschichte, Eva? In welche Richtung geht das hier? Was soll das? Das sind die Gedanken, die im Kopf passieren können. Nicht müssen, aber können. Und wenn ich euch jetzt die anderen Informationen zu der Geschichte dazugebe, werdet ihr eine neue Interpretation finden. Die anderen Informationen der Geschichte sind, ich bin daraufhin nach vorne gelaufen, habe meinem Mann Danke gesagt, habe mein Kind vom Boden hochgehoben und angefangen oder versucht, es zu beruhigen und zu trösten, bis sie sich beruhigt hat und dann sind wir nach Hause gelaufen. Und wir waren alle froh, dass es genau so gelaufen ist. Die nächste Information ist, dieses kleine Mädchen, meine Tochter, war auf dem Weg, hatte sich ja nun frei gemacht vom Papa. Papa hatte die Hände voll mit Fahrrad und dieses Kind lief also auf die Straße zu, direkt vor ein sehr, sehr schnell heranfahrendes Auto. Und die einzige Reaktion, die noch retten konnte und helfen konnte, dass sie nicht vors Auto rennt, war eben, Hände voll mit Fahrrad, was macht man? Das Fahrrad dem Kind vor den Latz hauen. Wenn man das Fahrrad nicht in der Hand gehabt hätte, hätte man vielleicht das Kind einfach gepackt oder umgeschubst. Aber was er hatte, war ein Fahrrad, also hat er dieses Fahrrad genommen, zwischen das Auto und das Kind geschoben und dabei so viel Schwung gehabt, dass er das Fahrrad dem Kind vor den Latz gehauen hat, sodass es rücklings auf den Gehsteig gefallen ist. Mit dieser Information macht die Geschichte sich etwas anders aus für den Kopf. Und zwar so, dass auf einmal der Vater, der eben noch das Kind aus lauter Wut gehauen hat mit einem Fahrrad, was überhaupt gar nicht geht, dass dieser Mann auf einmal ein Held ist, weil er ein Kind gerettet hat vor einem Autounfall. Und das sind 2 Interpretationen des gleichen Geschehens und sie passieren im gleichen Kopf, nur weil sich der Kontext geändert hat, nur weil Zusatzinformationen gekommen sind, weil ihr wart nicht dabei, ihr habt es nicht gesehen, ihr habt nicht alles gesehen oder teilweise haben Leute vielleicht auch nicht alles gesehen aus einem gewissen Winkel, dann hätten sie es auch anders interpretiert. Aber wenn man nicht die gesamte Geschichte kennt, dann kann der Kopf nur die Schlüsse ziehen aus den Daten, die er hat und dann macht er eine Geschichte aus den Daten, die er hat. Und dann muss man dieser Geschichte glauben und sich damit so fühlen, wie man sich damit fühlt und sich damit aufregen und anfangen, in Aktionismus zu sich zu steigern, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich passiert ist. Das heißt, wenn man den Gedanken folgt, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dem zu folgen, was man an Daten hat. Der Verstand kann nur auf dem arbeiten, was er an Daten zur Verfügung hat. Und wenn die Daten dann auf einmal, wenn die Datenlage sich dann auf einmal verändert und auf einmal weiß man mehr, zumal in Corona-Zeiten wissen wir das ja, wenn wir nicht genug Daten haben, dann können wir nur spekulieren und der Kopf macht Geschichten und Geschichten und Geschichten. Und wenn wir denen zuhören, der Verstand arbeitet auf unvollständigen Daten und wir hören dem zu, dann wissen wir im Grunde genommen, alles, was der Verstand uns erzählt, kann nicht komplett sein, weil die Daten nicht komplett sind, weil wir nicht alles wissen. Und jetzt will ich mal einen größeren Sprung machen, aber er ist in Wirklichkeit klein. Der Mensch weiß nie alles. Selbst, also ich habe Physik studiert, ich habe ein Diplom gemacht, ich habe sogar eine Doktorarbeit gemacht, aber ich kann, das, was ich seit den ersten Semestern in meinem Studium weiß, ist, dass an allen Ecken und Enden der Physik es noch Fragen gibt. Das ist übrigens auch das, was es spannend macht, das zu studieren. Es gibt noch Fragen, es gibt noch offene, ungeklärte Fragen in der Wissenschaft. Wer sollte sonst Wissenschaftler werden? Wer sollte sonst Forscher werden, wenn es nichts mehr zu erforschen gibt? Der Mensch weiß so gut wie nichts über das hier, was hier um uns herum existiert. Wenn man die Wissenschaftler fragt, die angeblich das Wissen horten, dann ist das Erste, was sie einem sagen, im Grunde genommen wissen wir nichts, aber schauen Sie mal hier, da haben wir ein Modell. In der Physik ist das das Standardmodell und das erweitern wir ab und zu und dann fällt uns was Neues auf. Aber im Grunde genommen wissen wir ziemlich wenig über das Universum. Aber gucken Sie hier, das ist, was wir wissen. Und dann kann man jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang studieren, Physik, was man alles schon weiß, was die Menschheit schon alles herausgefunden hat. Aber man wird nie alles wissen. Und ein guter Wissenschaftler weiß, dass er nicht alles wissen wird und das ist gut für ihn, weil sonst hätte er keinen Job und sonst hätte er irgendwann keinen Spaß mehr an diesem ganzen Kram. Aber das nur nebenbei. Der Mensch weiß nie alles und deswegen, weil in jeder Situation, die wir erleben, nie alle Informationen da sind, kann der Verstand uns nie die Antwort geben, die wir brauchen, um alles zu verstehen. Der Verstand kann immer nur Annahmen machen. Der Verstand ist eine Maschine, die Muster abgleicht, die Sachen wiedererkennt in den Daten, die sie hat, diese Maschine. Aber sie kann nicht Neues erschaffen daraus. Neue Erkenntnis kommt nicht aus alten Daten. Neue Erkenntnis kommt dann, wenn wir die Gedanken laufen lassen und sagen, aha, das waren Gedanken. Und was gibt's jetzt? Wo gibt's die neuen Daten? Wo gibt es neue Erfahrungen? Also Daten sammeln heißt für den einzelnen Menschen in seinem ganz normalen Leben, auch wenn er gar kein Wissenschaftler ist, Erfahrungen zu machen. Denn nur mit den Erfahrungen kommen neue Daten rein und dann kann der Verstand wieder arbeiten. Und Vipassana ist die Möglichkeit, quasi alle Daten, die jetzt da sind, und das ist alles, das gesamte Universum ist jetzt da. Alle diese Daten sind jetzt immer komplett abrufbar für jeden. Die Frage ist nur, wie hören wir zu? Die Frage ist, hören wir wirklich, was alles zu hören ist in uns drin? Sehen wir in uns drin alles, was schon zu sehen ist? Nehmen wir alles wahr? Oder sind wir nicht feinfühlig genug? Sind wir nicht sensibel genug für das, was sowieso schon passiert? Sind wir noch zu abgelenkt? Sind wir noch zu gläubig? Hängen wir unseren eigenen Gedanken noch zu gläubig an? Sind wir noch, wie sagt die Byron Katie, Velcro? Die Dinge, an die wir glauben, die uns nicht verlassen, die haben Klettverschluss. Und wir sind angeklettet an die Gedanken, angeklettet an die Gefühle und das, was wir schon immer kennen, diese Zustände, die uns schon immer begleitet haben, dieses Hadern mit Dingen oder bitter sein oder glücklich sein, weil, oder euphorisch sein, wenn das und das passiert. Das sind alles Gefühlszustände, die können schön oder negativ sein. Aber sie kommen und gehen und wir sind dem vollkommen ausgeliefert, wenn wir nicht irgendwann begreifen, dass wir nicht die Gefühle sind und dass wir nicht die Gedanken sind und dass die Gedanken uns immer nur ein Teil und die Gefühle uns immer nur ein Teil der Realität widerspiegeln, aber nie das Ganze. So. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen erklärt, warum Vipassana ein wunderbares Werkzeug ist und warum dieser Zustand, den man vor allem mit Vipassana übt, aber auch mit allen möglichen anderen Techniken üben kann, warum das so erstrebenswert ist. Und genau, ich drösel das nochmal auf in zwei Dinge. Also Vipassana trainiert das Loslassen von den Gedanken und das Loslassen von den Emotionen und das Loslassen von dem körperlichen Gefühl. Und dieses Loslassen, aha, das ist ein Gedanke, ich verfolge ihn jetzt nicht. Also das trainiert sozusagen diesen Muskel, Nein zu sagen, zu dem weggezogen zu werden. Oder in anderen Worten, mein Lehrer hat das so formuliert, es gibt die Meditationen, in denen du dich fokussierst auf etwas und es gibt die Meditationen, in denen du eben den Fokus immer wieder zurückholst. Und das ist Vipassana. Die Gedanken haben einen Sog und machen so sozusagen, sie ziehen einen Fokus. Und die Gefühle ziehen einen Fokus auf sich. Und das, der Schmerz im Fuß ist sehr lokal und er zieht einen Fokus auf sich. Und wenn du dir gewahr wirst, dass da wieder eine Energie sich fokussiert hat oder ein Gewahrsein fokussiert hat oder irgendwas hat sich fokussiert, Gedanken, Gefühle, Emotionen haben sich fokussiert, dann dieses Bewusstmachen macht genau, dass dieser Fokus sich über die Zeit wieder auflöst. Und das geht sehr schnell. Es geht überraschend schnell, dass dieser Fokus sich wieder auflöst. Und diesen Muskel zu trainieren, das wieder loszulassen, das Denken loszulassen, das Fühlen loszulassen. Nicht, weil wir es nicht haben wollen, sondern weil wir das Loslassen lernen wollen. Also Vipassana ist ein Training inneres Loslassens, des inneren Loslassens. Und das ist das Training. Und wenn man das trainiert hat und dann irgendwie in eine Situation kommt, in der ja, man lebt und dann kommen Gedanken und dann kommen Gefühle, dann kommen Erlebnisse, dann kommen Daten rein und dann passiert alles Mögliche. Und wenn die Daten reinkommen, geht der Kopf an und denkt. Und wenn die Daten reinkommen, gibt es Gefühle und die gehen los. Aber alles, was passiert ist, ist in Daten reingekommen. Der Kopf verarbeitet es sowieso, bewusst oder unbewusst. Die Emotionen verarbeiten es sowieso, bewusst oder unbewusst. Aber die Emotionen sind auch relativ schnell wieder abgeklungen, wenn wir sie nicht füttern mit unserer Energie. Und die Gedanken sind auch schnell wieder leise, wenn wir sie nicht füttern mit unserer Energie. Wenn wir den Fokus, den sie für den Moment brauchen, sich ziehen dürfen und wir es dann aber gut sein lassen. So, der Gedanke war da, aha. Die Emotion war da, aha, dieser Gedanke gehört anscheinend zu diesem Ergebnis. Diese Daten rufen in meinem Verstand solche Gedanken hervor. Aha. Und jetzt lasse ich sie ziehen, weil danach passiert was Neues. Mal gucken, was dann passiert. Wenn man diesen Muskel trainiert hat und dann irgendwann an dem Punkt ist, dass man entscheiden kann, der Gedanke ist aber negativ, ich will aber einen positiven Gedanken finden, ich mache mich jetzt auf die Suche nach einer neuen Interpretation, nach einem neuen Rahmen, in dem die Geschichte passiert ist, neuen Informationen, die die Geschichte so vollständig machen, dass ich mich damit gut fühlen kann und dass ich eine Handlungsgrundlage habe, auf der ich eine Aktion starten kann, statt einen Aktionismus aus einem Gedanken, der zufälligerweise passiert ist. Ich darf wählen, oh mein Gott, das ist ziemlich groß, oder? Ich darf wählen, eine Aktion aufgrund einer Informationslage, die sich für mich gut und richtig und rund anfühlt. Nicht unbedingt, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen müsste für die Corona-Zeit, soll ich eine Maske tragen oder nicht? Das ist ja eine Frage für viele Leute anscheinend momentan. Soll man Masken tragen oder nicht? Dann könnte es sein, dass man das nur in einer gegebenen Situation jeweils entscheiden kann. Zum Beispiel, in einer Situation hat man die Auswahl, die Maske anzuziehen oder nicht anzuziehen, aber man ist alleine und keiner ist dabei. Dann ist eigentlich das Masketragen für viele Menschen gar keine Frage. Die sagen, wenn ich hier keinen anstecken kann und wenn hier keiner ist, den ich anstecke, der mich ansteckt, dann brauche ich keine Maske. Für andere Leute ist das nicht so klar. In deren Kopf gibt es eine ganz andere Geschichte. Die haben ganz andere Daten und ihr Verstand erzählt ihnen eine ganz andere Geschichte darüber, was hier gerade passiert. Für andere Leute könnte es zum Beispiel sein, diese Viren sind überall in der Luft und diese Maske schützt mich generell vor der Luft. Also die Beispiele kann man sich ja mannigfaltig ausdenken. Jedenfalls, meine Aktion hängt ja davon ab, welche Weltsicht ich habe und die hängt wiederum davon ab, welche Daten ich reinbekommen habe und wie, in welcher Art mein Verstand diese Daten jetzt interpretiert, welche Bewertung mein Verstand diesen Daten gibt. Und die Bewertung, die mein Verstand den Daten gibt, hängt auch nicht davon ab, was ich für ein Mensch bin, sondern wie ich geprägt wurde. Also hängt nicht davon ab, ob ich blöd bin oder schlau, sondern hängt davon ab, was ich gelernt habe von dem ersten Tag an, wo ich gelebt habe, bis heute. Die ganze Prägung geht in alles mit rein. Das, was man im Yoga Karma nennt. Also alles, was mich hier geprägt hat, geht hier mit rein. Und das Wunderbare, oh mein Gott, das ist so wunderbar. Das Wunderbare in dem Moment, wo ich einfach nur anerkenne, aha, in dem Moment, wo ich einfach nur anerkenne, dass mein Verstand gerade einen Gedanken macht zu etwas, was, also Daten kommen rein und mein Verstand macht einen Gedanken dazu. Ich muss mich aber nicht mehr dafür schämen, dass ich den Gedanken denke oder schuldig fühlen oder stolz darauf sein, sondern ich verstehe, dieser Gedanke, die Art und Weise, wie er hochkommt und wie er sich anhört und welcher Tonfall und welche Emotionen mitschwingt, sagt mir etwas über die Prägung, die in meinem Leben vorhanden war. Mehr nicht. Es sagt mir einfach nur was über den Default aus, in dem sich mein System befindet. Wenn in meinem Kopf ein Gedanke auftaucht wie: Zufälligerweise läufst du irgendwo vorbei und siehst jemanden aus dem Winkel, in dem er gerade hässlich aussieht. So, dann gehst du an den Menschen vorbei, findest den hässlich und dein Kopf sagt, boah, ist der hässlich. Und dann erwischst du dich bei dem Gedanken, der ist hässlich. Also das ist mir passiert und dann habe ich mich innerlich, meine Güte, wie kann man so gemein sein und einen Menschen, den man nicht mal kennt und den man auch nicht mal genau gesehen hat, sondern nur aus dem Augenwinkel, wie kann ich den hässlich finden? Was ist falsch mit mir? Ich muss lernen, großzügiger zu sein. Ich muss lernen, Bis mir dann Vipassana eingefallen ist und ich dann mich zurückgelehnt habe innerlich und gedacht habe, Mensch, das Einzige, was gerade passiert ist, ist, es war ein Gedanke. Ich habe den nicht gemacht. Der ist einfach da gewesen. Keiner trägt eine Schuld an den Gedanken, die passieren, genauso wenig wie jemand Schuld trägt an den Wolken, die oben am Himmel langziehen oder an dem Wetter, was passiert oder irgendwas in dieser Welt. Ich bin nicht der Grund meiner Gedanken, aber ich bin der Grund, wenn ich an dem Gedanken festhalte. Wie ich eben schon gesagt habe, jetzt nochmal in anderen Worten. Die Entscheidung ist nicht, den Gedanken zu haben oder ihn nicht zu haben. Ihn zu behalten könnte eine Entscheidung sein oder ihn nicht weiter zu verfolgen könnte eine Entscheidung sein. Aber es ist nicht meine Entscheidung, ob der Gedanke kommt oder nicht. Und deswegen, das Einzige, was mir dann im Nachgang an diesen Gedanken, oh, der ist aber hässlich, dieser Mensch, es war eine Frau, die irgendwo lang lief und aus diesem Augenwinkel, aus diesem Blickwinkel wirklich irgendwie seltsam aussah für mein Auge. Und dann habe ich sie nochmal angeguckt und habe gemerkt, oh Gott, nee, ehrlich gesagt, sie ist eigentlich total hübsch und sie sah nur ganz komisch aus, weil sie vielleicht auch einen komischen Gesichtsausdruck hatte in dem Moment und der Gesichtsausdruck hat irgendwas in mir emotional hervorgerufen und mich erinnert an etwas, bla bla blub. Also da war eine ganze Kette von Gedanken, die vorausgegangen war und das lauteste war, die ist hässlich. Das war das Gedankenergebnis von meinem Verstand auf den Daten, die es hatte, die er hatte, der Verstand. Und dann ist mir im Nachgang bewusst geworden, ich muss mir nicht mal böse sein, dass ich den Gedanken hatte. Alles, was passiert ist, ist, ich war mal auf einer Mädchenschule. Und da war es unfassbar wichtig, wie man aussieht. Da war es, um in der Peer Group jemand zu sein, unfassbar wichtig, dass man sich schminkt, dass man einen schönen Gesichtsausdruck hat, dass man nach außen so und so aussieht, wie man wirkt. Also das war es für mich, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich überall in der Gesellschaft Stellen gibt, an denen es wichtig ist, wie Frauen vor allem aussehen. Und dass es auch wichtig ist, sich selber abzugrenzen von hässlichen Frauen. Also das ist, was ich gelernt habe. Das war meine Prägung. Fertig. Mehr ist das nicht. Und auch an der Prägung ist nichts falsch per se, sondern das war einfach so. Und der Witz ist, all das ist sozusagen der Default, der irgendwie passiert ist, weil mein Leben so war, wie es war. Nichts davon ist richtig oder falsch, gut oder böse. Es ist einfach mein Karma. Und Karma ist nichts, was man loswerden will. Wenn man Karma loswerden wollen würde, dann würde man gar nicht mehr existieren. Sondern es ist einfach nur der Default. Die Frage ist, bin ich in der Lage, aus dem Default-Value meines Systems rauszukommen und zu entscheiden, wie will ich die Menschen sehen? Oder bin ich von meinem Default bestimmt? Ist die Welt, die ich sehe, durch meine Augen bestimmt von dem, was ich gelernt habe und wie ich geprägt wurde? Zu einem großen Teil ist nämlich die Welt, die wir da draußen sehen, geprägt von dem, wo wir herkommen, was wir gelernt haben, was unsere Eltern in der Welt gesehen haben, was unsere Lehrer und nahen Vertrauten in der Welt gesehen haben. Davon ist unsere Welt bestimmt. Die Leute, man sagt, die 5 Leute, mit denen du dich umgibst, sind die wichtigsten in deinem Leben. die Art und Weise, wie sie über Menschen denken, wie sie über sich selber denken, wie sie Umgang haben mit Menschen, wie sie mit den Dingen umgehen, das prägt, wie du mit den Dingen umgehst, wie du die Welt siehst. Und je länger und mehr du mit diesen Menschen zusammen bist, umso mehr wirst du die Welt durch ihre Augen sehen. Das ist Karma, das ist Prägung, mehr ist das nicht. Das ist der Default. Die Frage ist, welchem Default willst du dich aussetzen? Das kann man wählen. Oder eigentlich ist die Frage, ist es nicht egal, welchen Default du hast, wenn du diesen Muskel trainieren kannst, zum Beispiel mit Vipassana, wenn du diesen Muskel trainieren kannst, aus dem Default rauszukommen und selbst mit deinem freien Willen zu entscheiden, welche Gedanken du verfolgen willst, welche Interpretationen du haben willst von dem, was geschieht, welche Gefühle du fühlen willst zu dem, was geschieht, weil du die Interpretation wählst, die sich gut anfühlt. Genau, die Frage ist, ob du diesen Muskel trainieren willst und diese Fähigkeit haben willst, aus dem Default rauszukommen. Ne, Default heißt so viel wie einfach der Ist-Zustand, wie das System halt ist, wenn man nichts damit macht. So, wenn du das Auto nicht in die Werkstatt bringst, dann fährt das halt irgendwann nicht mehr. Ne? Wenn du mit deinem Körper keinen Sport machst, wenn du dem kein Essen gibst, irgendwann tut er nicht mehr. Das ist der Default. Ja? Der Körper existiert, du kannst ihn sitzen lassen, du musst nichts damit machen, du musst ihn nicht bewegen, aber dann wird er halt irgendwann verrotten. Entschuldigung, das Beispiel ist nicht so hübsch, aber es ist echt und ehrlich, der Körper wird irgendwann verrotten, wenn du ihn nicht pflegst, wenn du ihn nicht nährst, wenn du ihn nicht bewegst. Und genauso wird auch dein Gedankengebäude und deine Psyche verrotten, wenn du immer nur in den Default gehst, der zufälligerweise passiert, der wie die Wellen des Meeres irgendwie an den Strand gespült wird. Alles, was so angespült wird an Gedankengut und an Kram durchs Internet oder so weiter, das landet bei dir am Strand und du tust, als wäre das die Welt. Aber das ist nur der Müll, den die Welt so ausspuckt. Aber es ist auch nicht mal Müll. Es ist ja auch Wertvolles dabei. Es sind Gold-Nuggets dabei. Es sind, was weiß ich, was das Meer alles ausspuckt. Aber es ist halt eben Zufall. Und es ist kein Schöpfungsschaffensprozess darin, sondern es ist Zufall. Das ist das, was halt einfach passiert. Und du bist der Mensch, der entscheidet, was er damit macht. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Willen, diesen Muskel selbst zu entscheiden, will ich das so oder so sehen, will ich das so oder so erleben, wenn du das trainieren kannst, ist das dann nicht lebensverändernd? Für mich ist das lebensverändernd und ich kann nur Reklame dafür machen. Ich werde eine zweite Folge hinterher schicken, die ist genauso wichtig. Die sagt dir, dass Vipassana nicht einfach nur eine Übung ist, zu der du dich alleine hinsetzt, wenn du zum Beispiel in deinem Leben traumatische Erfahrungen gemacht hast. Eine Möglichkeit herauszufinden, ob du in deinem Leben traumatische Erfahrungen hattest, ist es, Vipassana zu üben und darin wahnsinnig zu werden und zu verzweifeln und emotional innerlich an die Decke zu gehen. Oder auch sich gedanklich total zu verstricken und nicht mehr rauszukommen. Wenn dir das passiert, vielleicht muss man keine eigene Folge machen, aber vielleicht sage ich das einfach an dieser Stelle, aber es würde sich lohnen, eine eigene Folge darüber zu machen. Wenn dir das passiert und du sitzt in Vipassana und denkst, das ist eigentlich einfach, das ist ein Gedanke, ich benenne Gedanke, denken, denken, denken. Das ist dein Gefühl, fühlen, fühlen, fühlen. Wenn du dann trotzdem an eine Stelle kommst, wo es nicht mehr geht, wo du innerlich total ausrastest, wo du einfach, ja, wo du den inneren Abstand eben nicht findest, dann könnte es sein, dass in deinem Leben etwas passiert ist, was so prägend war und was so unverarbeitet ist, dass man es am besten wahrscheinlich als traumatisches Erlebnis bezeichnet. Und Trauma gibt es ja auf einer Skala von 0 bis 100. Also 100 ist das super duper Gau-Trauma, was man sich vorstellen kann, und 0 ist eben kein Trauma. Aber dazwischen gibt es alle möglichen, also von 0 bis 100. Die ganze Spanne könnte dabei sein. Es könnte ein leichtes Trauma sein, was du überwinden kannst in dieser Vipassana-Meditation. Aber es könnte halt auch was Schwerwiegenderes sein, wo du nicht alleine rauskommen möchtest, wo du dir Hilfe holen möchtest. Und dann kann dir auch Vipassana etwas zeigen, womit du dann eine andere Technik lernst und anwendest oder zu jemandem hingehst, der dir hilft, dieses Erlebnis, was irgendwie quer in dir steckt, dieses traumatische Erlebnis, so zu bearbeiten, zu verstehen, die Informationen, die fehlen, so hinzuzufügen, dass es auf einmal möglich wird, größer zu sein als das Trauma und das Trauma zu verdauen. Denn im Grunde genommen ist das genau das Gleiche. Also Trauma ist nichts anderes als ein unvollendetes Erlebnis, wenn man so möchte. Also ein unvollendetes, tragisches oder sehr unangenehmes Erlebnis, in milden Worten, je nachdem, was es für ein Trauma war. Aber es beläuft sich, also der Schweregrad ist unterschiedlich jedes Mal, ne? Aber das, die Gemeinsamkeit liegt darin, dass etwas erlebt wurde, was quasi nicht zu Ende verarbeitet werden kann. Und wenn es nicht zu Ende verarbeitet werden kann, dann doch, weil wir nicht alle Informationen hatten und weil es sich nie gut anfühlt. Und es fühlt sich nie gut an, weil wir nie den Rahmen finden, in dem es Sinn macht. Und den Rahmen finden wir nie, in dem es Sinn macht, weil der Rahmen immer zu klein gesteckt ist oder weil wir Details nicht wissen oder weil wir Informationen nicht haben. Und dann kann eine Therapie oder irgendeine Form von Gespräch zum Beispiel sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Mit Menschen, die was Ähnliches erlebt haben oder mit Therapeuten, die sich auskennen oder indem man sich dem Thema auf seine Weise nähert. Das wollte ich unbedingt dazu sagen, weil auch das habe ich erlebt. Traumatische Erlebnisse aus meinem Leben sind hochgekommen und standen wie eine Wand vor mir in meinen Vipassana-Übungen in den letzten 7 Jahren, muss ich sagen. Das traumatische Erlebnis bei mir war unter anderem der Tod meiner Mutter nach langer Krankheit. Und das klingt jetzt erstmal, ja, Menschen sterben, kann man verwinden und so weiter. Aber dieser Tod hat alles Mögliche ausgelöst. Für mich war es die Situation, dass ich halt auch schwanger war mit meinem ersten Kind und eine gute Mutter sein wollte und jetzt aber auch meine Mutter gestorben war und gleichzeitig damit, dass ich den Tod nicht verbinden konnte, weil das alles zu viel war, hatte ich auch sehr viel in meiner Kindheit erlebt, was man als eine Reihe von kleinen, wenn man das so möchte, traumatischen Erlebnissen nennen kann. Und wenn man ein kleines Trauma hat, 2, 3, 4, 5, irgendwann ist es halt groß. Irgendwann ist es ein undurchdringlicher Wust und man weiß nicht, was einem geschieht, wenn man in Vipassana da sitzt und denkt, also mein Leben ist doch eigentlich in Ordnung, ich müsste doch jetzt einfach nur ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann ist es gut, wenn man weiß, und das wusste ich nicht, das hat mich ein paar Jahre gekostet, dann wusste ich nicht, dass auch kleine traumatische Erlebnisse Spuren hinterlassen und dass vor allem, wenn es viele sind, es einem quasi den Zugang zur Ruhe, den Zugang zum Selbst, den Zugang zu diesem inneren Abstand fast unmöglich machen kann, weil man zu viel Rätsel in sich trägt, zu viel fehlende Informationen, zu viele Gedanken haben sich verselbstständigt, schon einem Kind in der Kindheit. Interpretationen haben sich manifestiert und aber auch eingebrannt in die Gehirnwindungen. Wenn das passiert, dann bedeutet es, dass Mama mich nicht lieb hat. Das heißt, wenn Menschen so und so in einem solchen Tonfall mit mir reden, heißt es, dass sie mich ablehnen. Solche unterbewussten Dinge passieren in Menschen. Und wenn zu viel davon quersteckt, dann ist es so, als ob der Zugang zu diesem kleinen inneren Abstand versperrt wäre, weil immer wieder SOS gerufen wird, immer die Gedanken immer wieder stärker sind. Und die sind stark, weil da immer noch ein Rätsel ist, was nicht gelöst ist. Und weil es dann nicht möglich ist oder nicht möglich zu sein scheint, diesen inneren Abstand zu bekommen zu den eigenen inneren Gefühlen, weil man sie nicht anerkennen kann, weil man gar nicht weiß, dass da ein Trauma gewesen ist, weil man gar nicht anerkennen kann, dass auch Kleinvieh Mist macht, wie man so schön sagt. Ja? Und in diesem Prozess anzuerkennen, also für mich war Vipassana und Traumaarbeit das, was sich immer abgewechselt hat in den letzten 7 Jahren seit dem Tod meiner Mutter. Jetzt ist mein Vater gestorben. Die Folge wird ewig lang, oh mein Gott. Jetzt ist mein Vater gestorben. Und es ist so, als ob ich das erste Mal bei einer Beerdigung dabei bin und in mir Vipassana mache. Das ist also die zweite Beerdigung, die dritte Beerdigung. Meine Oma ist auch gestorben, als ich noch gelebt habe. Also hat noch gelebt und ist gestorben, als ich schon da war. Und meine anderen Großeltern waren schon weg. Das heißt, Beerdigungen habe ich gar nicht so viele in meiner Familie erlebt. Das war jetzt die dritte. Nicht so viele wie andere Menschen, die ich kenne. Aber dennoch, als meine Oma gestorben ist, war das normal. Die war halt alt, das war zu erwarten. Als meine Mutter gestorben ist, war das überhaupt nicht normal. Es hat mich total rausgeschmissen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe nicht verstanden, warum. Jetzt ist mein Vater gestorben und alles ist wieder anders. Es macht mich glücklich zu sehen, wie schön die Beerdigung war. Es macht mich glücklich zu sehen, dass so viele Leute da sind und kondolieren und so weiter. Also es ist ein komplett anderes Erlebnis. Und das, was für mich rausgehauen hat, war der Moment, das gehört irgendwie zu Vipassana dazu, deswegen erzähle ich das jetzt noch. Das, was mich vor 7 Jahren rausgehauen hat bei dem Tod meiner Mutter, ich weiß, das ist sehr persönlich und vielleicht will das nicht jeder hören, aber vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, dass es normal ist. Wir reden immer davon, traumatische Erlebnisse gehören zum Therapeuten, bla bla bla. Aber wir wissen gar nicht, dass wir selbst in uns auch kleine traumatische Erlebnisse haben, die uns das Leben unnötig schwer machen. Kleine Sachen, wo man sagen würde, ja, mein Gott, das war ja vielleicht gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ja, gar nicht so schlimm, verletzen wir eine goldene Regel. Und die ist, anerkennen, was sowieso schon ist. Und das Geschehene ist geschehen. Und es ist sowieso schon. Und in meiner Erinnerung ist das, was gewesen ist, teilweise sehr schrecklich gewesen als Kind. Und wenn ich immer mir vom Kopf her sage, ja, aber das ist alles so lange her und das ist alles nicht wirklich schlimm gewesen, komm, jetzt ganz ehrlich, du weißt ja auch, du verstehst ja auch, warum deine Mutter das damals so gemacht hat oder warum das damals so gewesen ist, das ist doch vollkommen zu verstehen. Damit anerkenne ich nicht die Realität, die ich damals hatte. Und damit kann ich das Ganze, was da gewesen ist, nie abschließen. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich in den letzten 7 Jahren gelernt habe. Und das eine, was ich euch heute mitgeben möchte, ist Vipassana. Und der zweite Teil, wenn Vipassana nicht einfach so gelingt, dann die Traumaarbeit. Und vielleicht nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich bin schwer traumatisiert, irgendwas Schlimmes ist mir passiert, sondern im Sinne von, Trauma gibt es auf einer Skala von 0 bis 100. Und wenn es kleine Traumata sind, dann sind die im Weg. Dann sind das unvollendete Erlebnisse und ich hänge immer noch in diesen Gedankenkreisen an einem Erlebnis fest aus meiner Vergangenheit. War es vielleicht eine Trennung oder war es vielleicht irgendwas, was mich enttäuscht hat, ein Erlebnis, etwas, was ich mir gewünscht habe, was nicht so gekommen ist, Menschen, die sich anders entschieden haben oder so weiter. Was auch immer es für euch war. Wenn das Gedankenkreise sind, dann betrachtet das doch wie ein Mini-Mini-Mini-Trauma. Und dann sucht euch es gibt so wunderbare Traumaarbeit, die man machen kann. Und dann erweitert ihr euren Horizont, zum Beispiel systemische Aufstellungen zu machen. Das ist das, was ich gelernt habe in meiner Arbeit. Dann sucht euch jemanden für eure Mini-Traumata. Wenn ihr sie nicht so nennen wollt, dann sucht euch ein eigenes Wort dafür. Es gibt im Yoga das Wort Samskara. Das sind die Samskaras, die in euch feststecken. Diese kleinen Loops, die sich immer im Kreis drehen, wie so kleine Bubbles. Alles, was da drin ist, kann nur im Kreis rennen. Die Gedanken, die fangen immer wieder von vorne an, weil eine Information fehlt. Das Rätsel wird nie gelöst. Ihr werdet nie den Zugang dazu bekommen, dass es sich gut anfühlt, weil eine Information fehlt. Und wenn ihr diese kleinen Dinger nehmt, diese Samskaras oder die Mini-Traumata, und die aufmacht und reinschaut und dann guckt, welche Information fehlt und dann mit einem Therapeuten zusammen oder mit einem guten Freund zusammen oder einfach in einer Suchmeditation nach den fehlenden Informationen sucht, die das Bild ganz machen, damit es sich gut anfühlt für euch, dann könnt ihr wieder zu Vipassana zurückkommen und in Vipassana merken, die Gedanken, die ich schon kenne, kommen wieder und die kann mir nichts mehr anhaben. Jetzt fühlen die sich gut an und ich kann sagen, danke an die Gedanken, danke an die Gefühle. Ich kann euch anerkennen, wie ihr seid und ich kann euch ziehen lassen. Dann könnt ihr das Loslassen wieder üben. Oh mein Gott, die Folge ist ewig. Und sie ist wichtig, weil das ist, glaube ich, das, was ich der Welt sagen möchte. Also wenn irgendjemand etwas lernen möchte von mir, dann kann er, glaube ich, darüber lernen, dass es immer ein Hin und Her sein kann zwischen Gewahrwerden, zwischen Achtsamkeit und dem Eintauchen in die Dinge, die im Weg zu stehen scheinen zwischen mir und meiner Achtsamkeit. Dass es sich lohnt, Vipassana zu machen und dass es sich auch lohnt, Vipassana aufzuhören, wenn man merkt, man ist in einem Loop gefangen, man ist in seinem kleinen Samskara-Bläschen drin und dreht sich im Kreis, ja, in seiner eigenen Filterbubble. Diese Filterbubbles, die müssen wir öffnen und gucken, welche Information fehlt. Warum ist es noch ein Filter? Der Filter filtert ja eine Information aus. Welche Information fehlt hier zu unserem Glück, zu unserer neuen großen Weltsicht, die etwas größer ist als die alte und ein bisschen besser sich anfühlt, weil die Information es auf einmal rund macht, obwohl es vorher schon rund war. Also neue Filterbubble. So, und das Schlusswort nach Vipassana und Traumaarbeit ist, es geht eben darum, nicht, dass die Welt, mal war sie kleiner, jetzt wird sie größer, dass man sich in einer neuen, etwas größeren Welt wieder hinsetzt und gemütlich wird, sondern es geht darum, diese Fähigkeit dabei zu haben, wenn etwas mich vor ein Rätsel stellt, emotional oder mental oder körperlich, wenn da eine Hürde auftaucht, in welcher Weise auch immer, dann dieses Werkzeug im Gepäck zu haben, seinen Horizont zu erweitern, den Gedanken, die sich immer nur im Kreis drehen, nicht zu folgen, sondern aufzumachen und in das Bewusstsein reinzugehen. In das Bewusstsein, aha, da passieren Gedanken, aha, da passieren Emotionen aufgrund alter Daten Und was sind jetzt die neuen Daten? Was ist die Realität, die ich reinlassen kann? Das Hier und Jetzt, wie Eckhart Tolle sagt. Was sind die Daten im Hier und Jetzt, auf denen neue Gedanken entstehen können, die sich vielleicht besser anfühlen und die mir wieder neue Ideen geben, was ich tun kann, statt in Aktionismus zu verfallen aus diesen alten Gedanken, die auf alten Daten aufbauen. Dieses Werkzeug zu lernen, das einmal zu erleben, ist wunderbar, aber dieses Werkzeug zu trainieren, ist das, was euch zu Schöpfern eures eigenen Lebens macht. Aus den genannten Gründen. Also es hört sich groß an, es hört sich an wie, oh mein Gott, ich verspreche euch, ihr werdet wie die Götter auf der Erde herumwandeln. Und ja, ich verspreche euch, ihr werdet wie die Götter auf der Erde herumwandeln. Aber es ist Training. Es ist Übungssache. Ich trainiere jetzt und höre auf, euch voll zu labern. Wer mehr wissen will, meldet sich. Wer etwas von mir lernen will, meldet sich. Es wäre mir ein Vergnügen, das weiterzugeben. Es ist mir auch ein Vergnügen, diese Samskara-Arbeit zu machen. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Nehmt die Corona-Zeit als eine Zeit, in der die Menschheit endlich begreift, dass sie eine gesamte Menschheit ist. Interpretiert es doch einfach mal so, als wir wachsen alle zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Ja, der schweißt uns zwar gerade zusammen, aber wer weiß, vielleicht in der nicht allzu fernen Zukunft werden wir feststellen, dass auch die Viren und wir einen gemeinsamen Feind haben und dass die Welt noch größer ist. Aber jetzt sind wir erstmal da angekommen, wo wir verstehen, alle Menschen sind gleich vor dem Virus. Und wie schön das ist, dass es uns eint. Und was daraus erwachsen kann, wenn wir die Welt so sehen, das weiß ich nicht. Aber ich freue mich drauf. Ich wünsche euch eine tolle Zeit bis zur nächsten Folge auf der Reise zurück zum Glück und wünsche euch eine wunderbare Reise zurück zum Glück. Bis dahin, eure Eva.